Rainer Brandt, herzlichen Glückwunsch zur Ehrenmitgliedschaft im ADC. Das klingt jetzt...
Ich störe jetzt, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, dass ich ganz, 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 ganz großer Fan bin. Ich habe die zwei geliebt.
Ja.
Und ich habe das erst ganz spät verstanden, weil ich ja so dummes kleines Kind war.
Ja.
Und ich wusste mit Synchronisation, ich wusste nicht, dass der Witz erst durch sie reinkam. Ich habe das erst jetzt im Nachhinein quasi zu schätzen gewusst und bin wirklich ganz, ganz großer Fan. Wirklich.
Dankeschön, ganz lieb, danke.
Das war Thomas Schwarz von Jung van Matt, der...
Thomas Schwarz von? Geschäftsführer von Jung van Matt Spree.
Genau, der genauso wie ich offenbar fasziniert war.
Ich habe viel Werbung gemacht und ich war immer der Zeit 12 bis 15 Jahre voraus. Das mit Toyota, mit den Affen, habe ich vor 15 Jahren gemacht. Da sagte der Kunde, Sie sind doch wohl wahnsinnig, Sie können auch mein Produkt nicht mit Tieren werben. Da hatte ich, die ganzen Dinge habe ich schon, war immer zu früh. Ich habe viel Werbung gemacht, will ich nur sagen. Also okay. Ich bin auch aus der Branche. Okay. Tschüss, danke.
Ist gar nicht so leicht, mit Ihnen ein Interview zu bekommen, Rainer Brandt.
Ja.
Vor allen Dingen, für mich geht ein Traum in Erfüllung. Als junger Mensch habe ich tatsächlich Filme gesehen, weil Sie die Synchronstimme waren oder die Dialoge geschrieben haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Oder beides.
Oder sogar beides. Aber wie war das? Waren Sie sich dessen bewusst, dass Sie eigentlich Kult sind, dass Sie ein Idol sind, dass Sie jemand sind, ein Einschaltfaktor?
Ja, nee, das kam ja erst später, relativ etwas später. Also nachdem, ich glaube es war, ich habe ja vorher schon eine ganze Menge gemacht, angefangen hat es mit Tennisschläger und Kanonen und ihr Auftritt El Mundi und alle möglichen. Und dann kamen die zwei.
Ich bin der Danny Wild, der immer zu den Partys eilt. Ich küsse euch das Brustbein, Lord.
Lass das.
Wie nuschelten Sie ebenso unerfreulich?
Ich möchte das ja bitten. Ich sagte, ich hätte Ihren Namen nicht verstanden, aber nichtsdestotrotz.
Donnerchen, aber wie Sie sich mir optisch darstellen, würden Sie den sowieso nicht behalten. Wie lassen Sie sich denn anbellen?
Ich bin Brad Sinclair.
Ein Holzhändler.
Lord Brad Sinclair.
Ein Lord, na Mädelchen, da haben Sie sich aber einen an Land gezogen. Was wird denn jetzt von einem schlichten Bürger erwartet? Ein Hofknecht?
Das würde gar nicht zu Ihrer rübelhaften Art passen. Bleiben Sie aufrecht, wenn es geht.
Ich werde mal das Licht löschen. Die Produktionen werden immer teurer, das läuft ja ins Geld.
Was haben wir denn hier alles für einen Bastlerbedarf?
Alles, was der kleine Abenteurer braucht. Lumpen jeder Menge. Und hier Benzin. Benzin noch und nöcher. Den ganzen Laden könnten wir damit hochjagen.
Aha,
wenn wir
du planst Ding also einen Molotow-Cocktail.
Richtig.
Eine Flasche für
Wenn wir nicht reichen, nehmen wir den hier. Dann nehmen wir einen Lumpen, stopfen ihn fest in das Gefäß, füllen es bis zum Rand mit Benzin und so dann nehmen wir eine lange Zündschnur und entfachen sie.
Und fliegen gepflegt in die
Woher wissen, euer Gnaden?
Oh, schön. Da kann man Pygmäer werden, was?
Und wer es nicht versteht, nimmt jetzt den Kohn zur Hand, den Lexi.
Junge, lass doch die Sprüche, die setzen ja die nächste Folge ab. Und du folge mir.
Dann hätte der Moore seine Schuldigkeit getan und Moore kann gehen.
Jetzt düchtet er auch noch.
Und danach schwappte das erst ins Volk. Und da war es dann eigentlich so, dass, ja, das war eine Rainer Brandt-Synchronisation und dann lief das Ding.
Und man muss auch dazu sagen, früher war das ja noch so, dass ein Abspann lief und da lief dann auch noch die Synchronisation. Berlin war immer stark im Synchronisieren, ich kann mich erinnern.
Ja.
Also Karl-Heinz Brunnmann oder Wenzel Lüdicke und so, das waren also auch Markenzeichen für, für Qualität.
Ultrafilm mit Freddy Forer, Alfred Forer, der große Regisseur und sein Partner Juppi Wolf. Das waren tolle Leute und das war eine Riesenfirma und die hat so gute Qualität geliefert, das gibt es ja heute gar nicht mehr.
Und das Problem ist, es gibt nur wirklich wenige Synchronsprecher, die aus dem Schatten des dunklen Synchronstudios heraustreten. Was hat Sie getrieben? Warum haben Sie langweilige Filme umgeschrieben? Das ist doch eigentlich ein No-Go, wie man im Englischen sagt.
Es gibt eine Sache, ich muss das mal von der anderen Seite hochziehen. Sie können Begabung, sagt man, nicht lernen. Und Humor, richtiger Humor zwischen den Zeilen, können Sie auch nicht lernen. Und es gab eine Menge großer Humoristen, die wirklich gut waren. Echte Humoristen. Und die hat das Dritte Reich entsorgt über die KZs und so weiter. Und das ist ganz, ganz schwer zurückgekommen. Und die tun sich heute immer noch schwer, die jungen Leute, wenn sie diese Art von feinsinnigem Humor und das Volk bringen müssen, weil das Volk ist einfach zu grob eingestellt im Moment. Das wird sich wieder ändern. Wann das ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob das also eine befriedigende Antwort auf Ihre Frage ist. Man kann es nicht lernen. Und dann kommt eine gewisse Art von Reife dazu. Das ist eigene Arbeit. Das ist in der großen Kiste wühlen, wo die Basis ist. Und wenn da genug Fundament ist, dann hat man von allen Möglichkeiten viele, die man rausnehmen kann und kann sie komisch verarbeiten. Und wenn Sie so gesehen, können Sie eigentlich an jedem Menschen, der heute über die Straße geht, können Sie irgendwas Komisches finden, können ihn komisch machen. Jeder.
Ja, aber ob das gewollt wird, ist doch die Frage. Die großen Studios, die wollen doch nicht, dass man an ihrem Film irgendwas verändert. Also Walt Disney, weiß ich zum Beispiel, die achten penibel darauf, dass jede Silbe linear übersetzt ist.
Es muss hart am Original sein.
Aber sie waren alles andere.
Und fährt damit hart gegen die Wand. Weil wenn die Leute wüssten, dass ihre Filme so ganz normal hart am Original übersetzt, keine Geschäfte sind oder weniger ein gutes Geschäft sind, als sie es hätten sein können durch eine gute Übersetzung. Weil ich habe von Komödien gesprochen, von komischen Filmen. Und man kann Humor nicht eins zu eins übertragen. Das geht gar nicht. Das ist zum Beispiel spanischer Humor und unser Humor, das sind Galaxien. Das kriegt man nie zusammen. Also muss man nur sehen, was hat der gemeint, was wollte er. Und das muss ich jetzt meinen Leuten übersetzen mit meinen Worten, mit meiner Sprache. Und da muss ich manipulieren. Und wer das nicht einsieht, der hat diesen Beruf als Verleiher verfehlt.
Ja, aber Sie haben noch mehr getan. Sie haben nicht versucht, die Komik der jeweiligen landestypischen Szenen ins Deutsche irgendwie zu transferieren oder adaptieren, sondern Sie haben auch tatsächlich Langeweile beseitigt.
Ja, ich habe neue Stücke geschrieben.
Genau.
Ich habe in dieses Korsett, was also im Bild vorhanden ist, ein neues Stück reingeschrieben, wenn das alte eben zu beschissen war. Wo ich dann gesagt habe, das hat gar keinen Sinn, wenn wir das aufgecken, das bringt auch nichts, machen wir eine neue Story draus. Und das habe ich hier und da versucht, sehr oft gemacht und es ging. Mit Erfolg.
Und Sie haben es so intensiv gemacht, dass also die deutsche Alltagssprache durchsetzt ist mit Ihren Worterfindungen. Also es ist nicht das nur, was ich noch im Kopf habe, dass dieses Witzige, was heute auch in der Jugendsprache oft ist, dass man sich so Sachen wie zum Bleistift statt zum Beispiel an den Kopf wirft. Oder dass man sagt, grazie Tante, ja, die Tante grüße ich auch. Das ist auch ein Dialog, den Sie in die zwei erfunden haben. Oder Sie haben noch eins draufgesetzt, Sie haben gesagt zum Beispiel, red mal nicht so schnell, dann läufst du nicht synchron.
Ja.
Oder woher kenne ich den? Der hat neulich in Department S mitgespielt.
Ja.
Also Sie haben sozusagen schon die Verschmelzung...
Übergreifend. Nur was habe ich damit erreicht? Ich habe die Sprache und damit doch einiges bewirkt im deutschen Volk. Ich habe die Sprache lockerer gemacht. Ich habe sie jedenfalls die Tür aufgestoßen, damit sie lockerer wird. Und das ist sie geworden. Und wir waren der Anfang.
Jetzt müsste ich sagen, statt genau Grünau, weil das ist auch so eine Formulierung.
Grünau, ja, natürlich, ja.
Und daran muss ich immer denken, wenn ich irgendwie mit der S-Bahn fahre. Ja. Das haben Sie aber doch nicht wirklich geplant. Das hat sich so ergeben. Man hat sie eingeatmet und ins Volk einfach mit übernommen.
Das Volk hat es wie ein Schwamm aufgesogen. Da sieht man mal, wie dringend nötig es war. Das nicht für das Volk, aber das Volk hat nachgelächzt. Endlich mal was anderes als diese übliche trockene Scheiße. Good morning, Mr. Miller. Das wollten die Leute nicht mehr.
Wenn ich keine wasserdichte Armbanduhr habe, warum nehme ich sie dann zum Schwimmen nicht ab?
Grünau, klären Sie den Nobelgestüter doch mal auf über diesen dunklen Punkt.
Wie war doch gleich der Name?
Inspektor Headstone, Mordkommission, Abteilung Wasserleichen. Jetzt werden Sie auch gleich verstehen, warum ich hier bin, nicht wahr? Wir beide müssen mal einen Lüttenschlag schnacken.
So,
von Frau
denn?
Zu Frau. Und über Julie Blake natürlich. Da habe ich so verschiedene Fragen.
Na, sie war Tänzerin. Hatte Alan doch ein Kästchen.
Von welcher Stelle kommen Sie?
Von der Wasserleichenstelle. Sie könnten mir unter anderen Umständen weiterhelfen.
Ist Ihnen irgendwas Ungewöhnliches an Julie aufgefallen? Ich meine, war sie anders als du und ich, zum Beispiel in ihrer Art?
Ungewöhnlich? Inspektor wer?
Headstone, Kopfstein. Mein Vater hat das Pflaster erfunden. Wir fahren am besten rüber zu mir ins Büro. Da können Sie in Ruhe lesen.
Lass stecken, ich möchte Kumpel. Nur eins wissen. Was wollen Sie wissen?
Ich möchte auch nur eins wissen, nämlich das, was Sie wissen, damit wir endlich mal alle Bescheid wissen. So, dann darf ich mal kurz meinen Schweif blicken lassen. Wo sind die Garderobe?
Geradeaus, immer der Nase.
Danke, man riecht es schon.
Inspektor...
Headstone, Kopfstein, wir sprachen schon davon. So hart wie's Kokosnüsse.
Rainer Brandt, wie war es, als Sie die Drehbücher oder die Dialogbücher bekommen haben von die zwei?
Das haben wir uns angesehen und das waren die Persuaders und das war ein Flop, das war todlangweilig. Dann haben wir gesagt, das müssen wir umdrehen, müssen wir neue Geschichten draus machen und das haben wir dann auch getan. Und es ist einfach, wenn Sie einen Mann haben wie Tony Curtis, der so ein Komödiant ist, immer den Schalk im Nacken hat, da ist es einfach als Gerippe und da schmeißt man das Fleisch ran und das passt immer, wenn man so einen guten Mann hat.
Ja, das ist das Komische, der sieht eigentlich ziemlich verschmitzt aus, hat aber... arschlangweilige Dialoge, wenn ich das mal so sagen darf,
ja,
gesagt.
Die sind ja nicht von ihm. Der spricht ja nur das, was der englische Drehbuchautor ihm in den Mund gelegt hat. Da war er sicher nicht so glücklich, aber er hat es gespielt, auf jeden Fall. Und das war natürlich für uns viel einfacher, da richtig dem Affen Zucker zu geben. Ne?
Sie haben Tony Curtis bestimmt mal gesprochen und der ist auch nach Deutschland gekommen und war auch selig froh.
Er ist ja tot, leider. Ne?
Und wie hat er das gefunden, dass Sie einfach die Worte ihm im Mund umgedreht haben?
Das hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Er hat sich gewundert, dass das so ein Erfolg hier ist. Und da sagt er, wie kommt das? Und da haben die gesagt, das ist verarbeitet worden und so weiter. Hat irgendjemand, schickt mir doch mal 3 Folgen rüber. Und dann haben wir 3 Folgen rüber geschickt, der Sender oder irgendwer. Und dann hat er sich die angehört, hat sich totgelacht, weil er spricht ja Deutsch, Jiddisch, also er kann ja Deutsch. Und er hat das, und dann haben wir uns kennengelernt und dann haben wir guten Kontakt gehabt. Und der sagt, du schreibst jetzt für uns die Originaldrehbücher. Und da war ich kurz davor und dann kriegten die beiden sich in die Wolle, Roger Moore und Tony. Und da haben sie gesagt, wir machen das nicht mehr. Aus, war gestorben, cancelled. So, that's it, live. So ist es.
50 Minuten lang war Streit und Zank. Jetzt lachen wir wieder. Gott sei Dank.